ehren dich heute Morgen als den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du bist der, der du schon immer warst. Du bist vertrauenswürdig. Und als diese Person beten wir dich heute Morgen an. Vielleicht magst du gern deine Hände mal zu ihm ausstrecken und ihm sagen, wie wert er ist, wie würdig er ist, wie wunderschön er ist. Und mach das gern laut, dass dein Nebensitzer mithören kann. Wir brauchen uns nicht schämen, unsere Liebe Jesu gegenüber. Ich liebe dich, Jesus. Du bist alles, was ich brauche. Du bist Anfänger und Vollender. Du bist da heute Morgen mit deiner Gegenwart. Ich lieb's, wie du liebst, Jesus. Komm, wir sagen ihm einfach, du bist würdig. Du bist herrlich. Du bist wunderschön, einmalig, außerordentlich, außergewöhnlich. Dein Name ist hoch erhoben heute Morgen, Jesus. Über uns, über diese Gemeinde, über diese heiligen Versammlung. Dein Name ist höher als alles andere. Vor dir beugt sich jedes Knie im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und du bist hier mitten unter uns, in unserem Herzen. Du bist in uns und durch uns durch. Dein Wort sagt, alles kommt von dir und alles geht wieder zu dir hin. Du bist es alles in allem. Und ich danke dir, dass wir heute Morgen eingeschlossen sind in allem, in diesem allem, in allem. In dir, in diesem, wir sind eins mit dir heute Morgen. Und so wollen wir heute Morgen unsere Herzen öffnen für dich, dass du reden kannst, dass du zu uns hindurchdringen kannst. Herr, dort, wo unsere Herzen schwer sind heute Morgen, du bist der Durchbrecher, du durchbrichst die Bahn. Du machst dir Raum, du machst Platz. Schaff dir Raum in unsere Herzen hinein. Vielleicht magst du sagen, ja, ich öffne mein Herz heute Morgen, dass der Heilige Geist reden kann, was immer er reden möchte. Danke, Jesus. Wir lieben dich. Lieben dich. Amen. Wie wär's, wenn du dich mal zu deinem Nachbarn hindrehst und sagst, du hast ja gar keine Ahnung, wie sehr ich ihn liebe. Oder du hast keinen Nachbarn, such dir einen. Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Wir haben ja gerade schon einen Gottesdienst mitgestaltet, wie der Matthias schon gesagt hat, so ein bisschen ungewohnt, zweimal das Gleiche zu machen, das kriege ich auch nicht hin. Das habe ich noch nie geschafft. Ich habe mich noch in meinem ganzen Predigerleben nie in meine Unterlagen gehalten. Deswegen weiß ich nicht mehr so ganz genau, was ich vorher gesagt habe, aber es wird richtig gut. Okay, ihr findet mich nicht witzig, macht auch nichts. Ich finde mich ziemlich witzig. Okay. Darf man nicht Witze machen in der Gemeinde schon, doch, oder? Ihr seid so frei, ne? Ja. Man kann mit viel geizen als Schwabe, ne? Aber nicht mit Witzen. Okay, ich habe ein Wort mitgebracht, eigentlich mehrere Worte heute Morgen. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Und ich weiß auch, dass ihr Spannungen hier habt im Moment in der Gemeinde. Und ich will euch auch heute Morgen ein bisschen reinnehmen in unsere, meine persönliche Geschichte, unsere Passion-Geschichte. Passion kommt aus Schwäbisch Hall. Ich bin übrigens der Uwe. Und wir sind da schon 16, fast 17 Jahre mit Passion unterwegs. Und wir haben so eine Zeit hinter uns, so eine Zerbruchszeit. Und da würde ich gern ein bisschen drüber reden, so eine Krisenzeit. Weil ich glaube, dass euch das helfen könnte, in eurer Krise mit eurem Herz richtig umzugehen. Ich habe ein paar Worte, kannst du mir das Bild hinschmeißen? Das wäre cool. Dankeschön. Ich habe beim Beten, als ich hier gebetet habe, habe ich so ein Bild bekommen von einer Wüste, so einem Wüstenboden. Und habe gedacht, ach, Das macht jetzt keinen Spaß, darüber zu reden. Wer redet schon gerne über Wüste und Trockenheit und alles schwierig und so weiter. Es gibt noch ein paar Bilder hinterher, nur zur Ermutigung. Aber ich habe so einen trockenen, aufgerissenen Boden gesehen. Und man sieht an dem Bild, in meinem Bild war keine Pflanze drin. Die war wirklich ganz trocken, aber ich habe kein besseres gefunden in der Eile. Und habe ich halt mal das genommen und habe gedacht, kleine Pflanze, kleine Ermutigung, es kommt wieder was. So sieht manchmal unser Herz aus. Und gerade wenn wir in solchen schwierigen Situationen sind, so Lebenssituationen, Gemeindesituationen, auch vielleicht persönlichen Herausforderungen, dann fühlt sich das oft so an. Und ich bin heute Morgen mit einem Wort, mit drei Worten eigentlich hier. Und das erste ist, siehe, ich schaffe Neues. Seht ihr es denn nicht? Das finde ich ziemlich ein Wort, das mich ehrlich gesagt, es hat mich vorhin schon getroffen, als ich es gesagt habe, es trifft mich wieder, weil es mich persönlich angeht. Ich kann manche Sachen sehen von Neuem, aber das wirklich Neue, das erkenne ich nicht. Und Gott macht hier eigentlich fast eine Aufforderung, guck doch richtig hin. Und jetzt guckst du auf so einen Boden vielleicht, guckst vielleicht auf die Gemeinde, guckst vielleicht auf dein eigenes Leben und du siehst vielleicht Zerbruch. Und du siehst so eine Zerrissenheit und ja, wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Und wir haben uns vielleicht an Prinzipien, an Systemen, an Menschen vielleicht sogar festgehangen, in der Hoffnung, sie wüssten, wo es hingeht. Oder ein System, das mir vielleicht Sicherheit gibt. Und wir haben festgestellt, wenn es schwer wird, dass es nicht der Fall ist. Es gibt uns keine Sicherheit. Und Menschen sind zwar toll, aber Menschen können verletzen. Stimmt's? Und vielleicht gibt jemand einen Weg vor, den ich gar nicht so mag. Und was mache ich jetzt? Jetzt bin ich im Konflikt. Und da fängt in mir was an zu streiten. Und dann, wenn ich jetzt keinen Zugang zu meinem Herzen habe, dann kommt einfach raus, was mein Verstand gerade verarbeitet. Und es ist nicht immer schön. Also bei mir ist es nicht immer schön, was da rauskommt. Und ich habe mir so, als ich das Bild dann so von Gott bekommen habe und angeguckt habe, ich gedacht, echt, ja, trostlos ein bisschen, Wüste. Und dann sind mir die Ritzen aufgefallen, die entstehen ja durch lange Trockenheit. Die gibt es in Deutschland ja auch immer mehr auf den Äckern, leider. Dieses Jahr haben es die Bauern bei uns richtig gut, es regnet wieder, aber die letzten Jahre haben die Böden ähnlich ausgesehen bei uns. Und zum Teil wirklich bis 3 Meter runter in die Tiefe, kein Wasser. Das muss man sich mal vorstellen. Da glaubst du nicht mehr, dass noch was kommt. Da denkst du, das war's. Der Boden ist tot. Ich habe meinen Rasen begossen, bis er nicht mehr konnte. Und er war trotzdem nicht grün. Letztes Jahr. Und dieses Jahr gieße ich gar nichts. Wasser ist da. Und da habe ich so drüber nachgedacht. Und da hat der Heilige Geist zu mir gesagt, die Ritzen, und da kannst du aufs nächste Bild machen. Die Ritzen fangen den Samen auf, der durch den Wind umhergetragen wird. Dieser Same, der Wind, da wisst ihr auch, der Geist bewegt sich, wo er will. Und dann weht der Same und der geht in diese Ritzen rein und bleibt da einfach liegen und es passiert nichts. Und man könnte denken, das ist jetzt tot, aber eigentlich ist da ein Same drin, der Leben in sich birgt. Und wir haben alle ja so gewisse Hoffnungen, dass was passiert, dass Erweckung ausbricht, dass Menschen mehr geheilt werden, dass Leute sich bekehren, das. Und wir haben da was eigentlich schon reingepflanzt gekriegt, so eine Hoffnung reingepflanzt gekriegt, aber wir sehen es nicht. Und was es definitiv braucht, und da kannst du das nächste Bild reinmachen, und dann bin ich bei meinem zweiten Wort, es braucht Wasser. Der Boden muss begossen werden. Es braucht, dass der Himmel sich sozusagen öffnet und Wasser hergibt und dass der Boden wieder getränkt wird und die Lücken sich schließen. Was passiert, wenn die Lücke sich schließt? Macht es dann plopp und die Pflanze kommt raus und die Äpfel oder was immer hängt schon dran? Das Wort ist hier ganz klar und sagt, das Samenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Das geht auf und bringt Frucht. Wenn es nicht stirbt, dann bringt es keine Frucht. Stimmt's? Und Leute, das scheint ein hartes Wort zu sein. Ich komme gleich auf meine eigene Geschichte und kann es euch erklären. Jetzt habe ich ein zweites Wort vom Herrn empfangen für euch. Und das ist aus Jesaja 55, aus Vers 1 und 2. Da heißt es: Auf, ihr Durstigen, alle kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt und kauft ohne Kaufpreis Wein und Milch. Ja. Jetzt ruft uns Gott hier förmlich heraus, macht einen Aufruf, einen Altar-Call. Gott selber und sagt: Kommt, ihr Durstigen, wer Durst hat, komm. Und du sagst vielleicht: Ja, aber ich habe doch gar nichts, was ich geben kann. Warum sagst du das vielleicht? Weil vielleicht hast du ganz viel gemacht und du hast immer gedacht, meine Aktion, die ich bringe, mein Kreis, den ich leite, mein Kaffee, den ich sonntags koche, mein Hauskreis, den ich aufmache, mein Lobpreis, den ich bringe, mein was immer, da habe ich ja doch Gott was zu bezahlen, dann kann er mir ja schließlich geben. Genau in der Situation war ich letztes Jahr, als ich so gedacht habe. Komme ich gleich drauf. Aber hier heißt es: Kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis. Was heißt das? Das heißt, du musst es dir schenken lassen. Aber kaufen heißt, ich mache mich auf den Weg in den Laden. Stimmt's? Es kommt nicht zu mir geflogen. Ich gehe auf den Weg, ich öffne mein Herz wieder, ich mache diese Frisse meines Herzens wieder auf und ich kaufe aus der Gnade Gottes heraus, die kostenlos ist. Stimmt's? Das passt uns Schwaben nicht. Wir wollen gern zahlen, wenn dann gehört es uns und hat es alles seine Ordnung. Stimmt's? Wir lassen uns nichts schenken. Dann schenkt man was zurück. Der schwäbische Maultaschengeist greift um sich. Wenn die Verwandtschaft ein Pack Kaffee mitbringt, dann bringt man nächstes Mal zwei oder einen besseren. Dann wird sich nichts geschenkt. So funktioniert es bei Gott leider nicht. Aber Gott, wir haben doch jetzt eine neue Leinwand. Beeindruckt dich das nicht? Wir haben doch krasse Dienste für dich gemacht. Es ist nicht cool, dass du und da musst du ja mit deiner Gegenwart förmlich kommen. Und überhaupt, Gott, ich bin immer pünktlich im Gottesdienst. Das muss doch dir irgendwas sagen. Du hast doch die Zeit erschaffen. Ihr findet mich immer noch nicht witzig. Wir können Gott nicht bezahlen. Wir können ihm eigentlich nichts geben, was er nicht schon hätte, außer unser Herz. Genau. Und das ist das Einzige, was ihn tatsächlich auch interessiert. Ich weiß nicht, wie ihr euch das denkt, aber im Himmel sieht das Gemeindehaus aus, das mit Gold gepflastert. Meinst du, Gott hat Interesse an unserem billigen Abklatsch hier? Sage ich jetzt mal ein bisschen böse. Es ist toll, dass wir so ein schönes Haus haben und dass wir miteinander uns treffen und das ist auch noch geheizt und sowas. Super. Im Himmel interessiert es leider niemand. Ich will nicht hart zu uns sein heute Morgen. Ich will euch auch nicht belehren. Aber das Einzige, wie ich wahrnehme, was Gott wirklich interessiert, dein Herz. Das sucht er danach. Der ist leidenschaftlich für dein Herz. Er ist in der tiefsten Tiefe von dir, an dem er so interessiert. Er hat, wie heißt es, Myriaden von Engeln, also riesige Heerscharen. Die machen alle möglichen Jobs. Die sind geboren, um zu dienen. Die sind besser wie der Schwabe. Die machen Kehrwoche pünktlicher. Der braucht nicht unseren Dienst. Oh, das kommt uns verletzend vor. Wir tun das ja gern für den Herrn. Ich will heute Morgen ein bisschen unser System angreifen, indem wir uns, ohne euch zu beleidigen, aber unser System angreifen, in dem wir uns leider oft befinden, wo wir denken, Es wäre bezahlbar, die Gunst Gottes zu bekommen. Es wäre bezahlbar, die Liebe Gottes zu bekommen. Ich habe noch ein Wort. Und als Gott mir das gesagt hat, es sollte eigentlich das erste Wort sein, das ich sage, habe ich gesagt, das mache ich nicht. Das ist ja richtig strafend. Kannst du nicht jemand anderes senden? Bin wie so ein Jonah von Bord gesprungen. Aber da Gott am längeren Hebel sitzt, hat es nicht allzu viel Wert. Und man springt wieder drauf. Und ich bringe das Wort. Und ganz ehrlich, dieses Wort betrifft mich selber zutiefst und ganz persönlich und sehr. So aus dem Sendschreiben Offenbarung 2, das sagt Jesus der Gemeinde von Ephesus, ich aber habe gegen dich. Wir dürfen das hier nicht falsch verstehen. Nicht, wir haben Gott gegen uns, das wäre nicht zu überleben. Sondern Gott hat etwas, hat ein Problem mit was bei uns. Das ist fast wie ein Vorwurf. Aber wir dürfen uns nicht außerhalb von Gott sehen. Wir sind innerhalb von Gott. Selbst mit unseren ganzen Sünden und Problemen und unserem Zorn und unserer Anklage und unseren Schwierigkeiten, wir sind immer noch mitten in Gott. Du und ich, wir sind unzertrennbar verbunden mit Gott. Du bist immer innerhalb seiner Liebe, ob du es spürst oder nicht. Nicht mal Sünde kann dich da rausreißen. Unmöglich. Keine Chance. Nicht mal Teufel, Hölle, Tod, irgendwas. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, meinem Herrn. Stimmt's? Und wenn jetzt Gott sowas sagt, ich habe gegen dich, wo kommt... Wir müssen das so verstehen, wenn wir so ein Wort lesen. Und dann heißt es, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich finde es ziemlich krass. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke. Was heißt denn da Buße tun? Ich bitte um Vergebung von meinen Sünden. Nee, das ist ja nicht mit gemeint. Buße tun hat nur an einem Punkt mit Sündenvergebung zu tun. Buße tun heißt eine Gedankenerneuerung. Ein Umdenken. Ich habe so gedacht, ich denke jetzt, ich muss anders denken, weil dieses Denken hat mich in die falsche Richtung geleitet. Und das ist, was Gott hier sagt, stopp, stopp, stopp. Da arbeitet was gegen dich, wenn du die erste Liebe verlassen kannst, was du sehen kannst. Und wisst ihr, immer wenn wir unter Druck kommen, dann wird sich immer zeigen, was in unserem Herzen drin ist. Immer unter Druck. Ohne Druck können wir ein Leben aufrechterhalten, das was darstellt und das was zeigt und eine Show aufrechterhalten vielleicht sogar und können ein Bild von uns zeigen, sehr gebildet und intellektuell und was weiß ich und charismatischer Mensch und was weiß ich und kannst die Hände hochhalten unter Druck. Sobald der Druck ansetzt, und den haben wir in unserem Leben und den haben wir in Corona und den haben wir in der Gemeinde. Sobald der Druck kommt, kommt es raus, was tatsächlich in dir ist. Und es ist gut, wenn wir sowas nehmen als eine Zeit der Prüfung, als eine Zeit von Gott guckt uns an. Und wir können selber sehen, wie ernst meinen wir es denn eigentlich. Und da geht es weiter, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben, wieder essen, ich liebe Essen, vom Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Das ist nicht ein Wort für irgendwann in der Ewigkeit, wenn wir dann eins bei ihm sind, weil das stimmt gar nicht, du bist jetzt schon bei ihm. Du bist ja mittendrin sozusagen, du bist im Herzen Gottes. Das heißt, dieses Wort bezieht sich auf heute, auf jetzt im Moment. Ich werde dir zu essen geben. Oder Wasser geben. Ich werde dir zu essen geben, jetzt, damit du jetzt in diesem Zustand des Paradieses, in der kompletten Erlösung lebst. Sein Interesse ist nicht, dass du alles richtig machst, weil das wäre der andere Baum. Stimmt's? Der Baum von Gut und Böse. Ich streng mich an, mach's richtig. Hat nicht geklappt, muss ich wieder um Vergebung bitten, wieder unten durch, und immer diese Leier drin. Oder ich esse vom Baum des Lebens, welcher eine Person ist, nämlich Christus selber. Von ihm essen, von ihm trinken, satt werden von ihm. Ihr merkt schon, da geht es um alles. Das ist nicht mehr oberflächlich. Und wenn wir in so einer Art Kampfsituation sind, Drucksituation, auf einmal zeigt sich alles, was da drin ist, und wir können es nicht mehr kontrollieren. Und weißt du was? Das ist gut so. Das ist sehr gut so. Ich erzähle euch ein bisschen meine persönliche Geschichte der letzten 1,5 Jahre. Da könnte ich wochenlang drüber reden, weil sich das so lang angefühlt hat. Ich habe noch nie so lange 1,5 Jahre gehabt wie die letzten 1,5 Jahre. Das stimmt zeitrechnerisch zwar nicht, aber innerlich schon. Als wir waren 2019 mit Passion, wir machen ja so ein Ministry haben wir gehabt und haben überall Dienste gemacht und Predigten und Seminare und Anbetungsveranstaltungen und waren überall in der Welt unterwegs. Und für mich war das Bombe. Wir hatten richtig viel zu tun und ich habe gedacht, wow, wir sind mittendrin im Erfolg, das ist super gelaufen. Wir waren schon an der Kante, also wir haben richtig viel gemacht. Ich glaube, wir hatten 2019 über 150 Veranstaltungen, die meisten mehrtägig. Und das war krass. Wir waren am Anschlag, aber mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es cool. Und habe gedacht, so, jetzt, wir haben so langsam die Karriereleiter, sind wir hoch zu uns gegangen, es läuft. Blöde Denkweise, gell? Aber ich habe mich gefreut, dass es läuft. Und dann so gegen Ende 2019 hat Gott angefangen, zu mir zu reden, hat zu anderen geredet und dann kamen noch prophetische Worte von außen dazu und Gott hat gesagt, fahrt alles auf Null, jetzt. Und ich habe gedacht, wie jetzt? Das jetzt irgendwann oder das jetzt jetzt? Ich habe gesagt, jetzt runterfahren, fahrt alles auf Null, macht keine großen Veranstaltungen mehr, ladet eure Sprecher aus, wir hatten schon Sprecher eingeladen für das Ganze, für ein halbes Jahr. Die hatten schon Flüge gebucht teilweise. Wir haben alles abgesagt. Und es war krass, weil Gott gesagt hat, zu mir dann, das war mein persönlicher, schwierigster Prozess meines Glaubenslebens bisher. Gott hat zu mir gesagt, such mich in der Intimität, ganz persönlich, du und ich, von Herz zu Herz. Und ich habe gejubelt, weil ich gesagt habe, oh, endlich habe ich dafür Zeit, weil die ganze Zeit nur im Dienen und Machen und Tun. Und habe mir dann schön in meinem Büro eine Ecke eingerichtet, wo nur Gott und ich, wir zwei, wir treffen uns dort, haben einen Stuhl hingestellt und bin morgens um 5 aufgestanden und habe mir Zeit genommen bis 9 und gedacht, oh, 4 Stunden in der Gegenwart Gottes, was gibt's Besseres? Und setze mich da rein um 5. Und sag so, Gott, jetzt kann es losgehen, bin bereit. War ich irgendwie schon immer und nichts passiert, nichts. Sitz da bis 9 und denk, hey, ganz schön trocken so, vielleicht, vermutlich brauchen wir ein bisschen Anlaufzeit morgen. Ich bin noch so im Stress drin, so im Arbeitsstress. Nächsten Tag wieder, nichts, nada, niente. Tag drauf wieder, es ging 3 Wochen so. Und wisst ihr, was in den 3 Wochen passiert ist? Ich habe angefangen, Gott anzuklagen. Mein ganzer Schmerz und Zorn, der sich im Lauf der Jahre angesammelt hat von Sachen, die nicht funktioniert haben, wo ich falsch geleitet habe, wo andere mich angegangen sind, wo Schwierigkeiten waren, wo wir Menschen entlassen mussten, wo das war alles kam auf einmal irgendwie hoch und ich habe das Bild im Kopf gehabt, wie Petrus rausfährt mit seinem Boot, wo Jesus sagt, werf's zur anderen Seite aus, dann wird's Netz voll. Und ich habe zu Gott gesagt, ja klar, echt klasse. Du schickst mich raus mit deinem Boot, du wirfst dein Netz aus, ich werf meins aus, deins ist voll, meins ist leer. So hat sich das für mich angefühlt. Ich racke mir eins ab, ich arbeite für dich, ich tu, mach und das kennt ihr vom verlorenen Sohn, der zweite, der auf dem Acker steht? Mir gibst du nie was zum Feiern. Genau, der Typ war ich. Und gegen den habe ich immer ein bisschen gepredigt. Das ist mir jetzt auch noch in den Rücken gefallen. Ich selber bin mir kontinuierlich in den Rücken gefallen. Mit meiner ganzen Haltung. Ich habe nicht gewusst, dass das in mir ist. Und so nach 3 Wochen habe ich das erste Mal Liebe Gottes wahrgenommen. Und habe gedacht, ja, vielleicht jetzt, vielleicht geht es jetzt tiefer oder so. Und dann hat Gott gesagt, gib deine Leidenschaft ab. Und ich, was? Ich soll meine Position aufgeben? Ich bin nicht so Positionen verhaftet, aber ich wusste, was da dahinter steckt. 16 Jahre Aufbau eines Dienstes, 15 vollzeitige Mitarbeiter, 50 ehrenamtliche Mitarbeiter. Und jetzt sagst du, leg's weg. Und dann habe ich das bei uns ins Leitungsteam reingebracht und wir haben miteinander beschlossen, wir legen unsere Position nieder. Oh, ich habe geschluckt. Was wird jetzt mit dem ganzen Aufbau? Gott hat doch geredet und ich habe mit Gott angefangen zu diskutieren und zu machen. Und ich mache hier keinen Übertrag. Man muss es jetzt so machen und das ist Allheilrezept. Jeder muss es hören von Gott. Ich sage euch meinen Weg. Und dann hat Gott weiter geredet, einen Monat später. Die Mitarbeiter sind so im Commitment. Entlasst die Mitarbeiter aus dieser Vorstellung, wie sie mitarbeiten müssen. Ich denke, klasse, geht's noch weiter? Und wir haben es geöffnet, dass die Mitarbeiter keine Mitarbeiter mehr sein müssen, dass sie nicht mehr ihre Dienste tun müssen. Wir hatten ja eh runtergefahren, aber wir haben das so geöffnet, in dem Sinn auf den Altar gelegt, dass wir gewusst haben, wenn Gott sagt, es ist vorbei mit Passion, es ist vorbei. Es war radikal und es war hart. Es war wirklich hart. Es war Drucksituation und mein ganzes Herz ist offenbar geworden. Es war nicht angenehm. Das war nicht so, ah ja Gott, du willst gehorsam von uns sehen, so Isaak-mäßig. Nee, das war, du legst nieder und ich sag dir nicht, ob es wiederkommt. Und dann haben wir im Sommer unsere Gemeinschaft aufgelöst noch. Wisst ihr, das war alles vor Corona, 3 Monate vorher. Wir waren, wo Corona kam, waren wir eigentlich schon auf Corona eingestellt. Wir mussten nichts mehr zumachen, es war zu. Das Schlimmste für mich, das schlimmste Erlebnis, und in diese Richtung würde ich gern weitergehen, war, dass ich entdeckt habe, wie, was für eine Herzensleere ich in mir drin hatte. Weißt du, dann haben wir mal eine Veranstaltung gemacht, zwischendrin, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, haben irgendwas wahrgenommen, wo wir das Gefühl hatten, das sollen wir machen. Und ich fange an zu predigen und die Gegenwart Gottes war da. Leute sind geheilt worden, alles passiert, wie es vorher passiert ist. Und ich habe gedacht, ich sitze daheim in dem blöden Stuhl und ich kriege nichts mit und ich stehe auf der Bühne und fange an zum Dienen und es ist da. Aber so da, dass es mich selber schon umgehauen hat. Und ich habe Gott gehört, ich habe ihn gespürt, ich habe ihn wahrgenommen, ich bin seiner Spur nachgegangen in der Predigt und gehe heim und sitze am nächsten Morgen um 5 wieder in meinem Stuhl. Nada. Da muss es dein Herz zerreißen. Das geht doch nicht. Das Schlimmste war für mich, zu entdecken, dass mein eigenes Herz auf der Strecke geblieben ist in all dem. Vielleicht kennt es der ein oder andere. Wo du merkst, ich habe ein gutes, schlaues Buch in der Zeit gelesen und da hat die Person gesagt, geschrieben da drin, es gibt so 2 Arten von Gottesbeziehung. Die eine ist sozusagen die Dienstbeziehung und die andere ist die persönliche Beziehung. Theoretisch gibt es das nicht. Das soll alles eins sein. Aber bei ganz vielen Christen ist es so. Wir haben so eine Gottesdienstbeziehung entwickelt. So eine Anbetungsbeziehung. So eine gemeinschaftliche Beziehung. Ich glaube, Gott will unser ganzes Herz. Es geht ihm um alles. Dass wir ganzheitlich immer überall komplett da sind. Manche, die sehnen sich regelrecht zurück nach diesen Fleischtöpfen Ägyptens. Da war es gut. Früher war noch alles besser. Und ich würde einfach sagen, ja, so eine richtig klassische Bremserlüge. für alle, die sich nicht dem stellen wollen, was die Situation im Moment ist. Das ist so schön einfach, wenn man im Druck drin sagen kann, früher war es besser. Früher war es einfacher. Früher gab es noch dies und jenes. Aber eigentlich ist es nichts anderes wie ein Ausweichen auf, ich will es nicht wahrhaben, wie es im Moment ist. Könnte das sein, mit allem Schmerz, dass Gott uns jetzt im Moment in diese Situation stellt, in der wir stehen? Und könnte das sein, dass es vielleicht gar nicht der böse Teufel ist, sondern dass Gott auch, und das sehe ich weltweit, ich bin weltweit unterwegs mit Leuten und ich sehe es überall auf der Welt, überall das Gleiche, ausgelöst bei den meisten durch Corona, man kann sich nicht mehr treffen. Auf einmal kommt eine Frage rein, das System, an das ich so sehr mich gehangen habe, die gemeinsame Anbetung, die kollektive Hillsong-Anbetung, die wir jeden Sonntag so schön haben und alles. Auf einmal bricht alles weg und mir geht der Halt verloren. Und weltweit ist es überall das gleiche Symptom sozusagen, dass wir sind auf einmal zurückgeworfen auf das, was wir tatsächlich im Herzen glauben und nicht, was uns jemand von vorne vorpredigt. Jetzt gibt es halt dann keinen Prediger. Jetzt haben wir wieder so Corona-Notlösung, okay. Aber was wäre denn, das hat mir vor kurzem ein Pastor mich gefragt, was wäre denn, wenn Corona nie zu Ende wäre? Was wäre denn dann? Was wäre denn, wenn wir uns nicht mehr treffen könnten? Ich habe einige Freunde aus der chinesischen Untergrundkirchenbewegung. Wenn die sich treffen, ist es lebensgefährlich. Was wäre denn? Und das ist eine tiefe Herzensfrage. Spürt ihr das? Ist zu keinem Stück eine Anklage. Ich bin selber mittendrin. Wirklich. Zutiefst drin. Und das ist eine echte Frage, die hier der Jesaja ja eigentlich stellt, in dem Wort, das ich vorhin gesagt habe. Warum wiegt ihr Geld ab, für was kein Brot ist? Warum? Warum versuchen wir, was zu bezahlen, was wir gar nicht kaufen können? Warum halten wir uns so sehr an Äußerlichkeiten fest und an dem, was so vor Augen liegt, anstatt tiefer zu gehen und uns eine Herzensfülle, eine Sättigung schenken zu lassen? In der tiefen Liebesbeziehung zu Jesus zu sein. Ich habe gemerkt, dass wir zwar in der Pandemie drinstehen und die Pandemie ist ein böser Virus, okay, aber die eigentliche Pandemie ist eine Herzenspandemie. Eine Hilflosigkeit, dass wir außerhalb Systemen nicht mehr wirklich gut funktionieren können. Ich predige nicht gegen Systeme, die sind mir egal. Mir geht es ums Herz. Mir ist es egal, ob der Gottesdienst laut oder leise oder ob wir Kirchenlieder singen oder charismatische Lobpreislieder. Wen juckt's? Ganz ehrlich, im Himmel juckt's niemand. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Gott manchmal da oben steht, wenn er zum 520. Mal an einem Sonntag weltweit das gleiche Lobpreislied hört. Versetzt euch mein Gott rein. Wir hören es ja nur einmal. Das war ein Witz, beruhigt euch. Er kann das schon verschmerzen. Aber versteht ihr das, was ich meine? Es muss tiefer gehen. Und Gott will uns tiefer haben und er nützt so eine Situation, um uns rauszufordern aktuell. Er sagt, haltet doch mal an, stoppt doch mal, haltet doch mal an und kehrt in euch. Ich habe gegen euch, es arbeitet gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Das ist die Herzliebe, dieses von innen raus Leben. Ich spüre 0,0 Anklage von Gott, auch nicht auf mich. Ich spüre die Anklage manchmal auf mir, dass ich mir Anklage mache, aber nicht von Gott. Haben wir noch wirklichen Hunger und Durst nach seiner Gegenwart? Verzehren wir uns noch leidenschaftlich danach, ihm zu begegnen? Ist unser Hunger so groß, dass wir sagen, was immer es kostet, was immer es braucht, ich muss in deiner Gegenwart sein? Haben wir diese Sehnsucht noch? wenn wir zurück wollen zur ersten Liebe. Und das ist, was ich jetzt von meinem Stand heute sagen kann. Und ich sage das von einem Stand von, ich fühle mich noch immer am Anfang nach 1,5 Jahren erneute Suche. Ich habe eine Beziehung, die hatte ich immer. Ich habe Jesus auch immer geliebt, aber ich habe nicht immer dieses Einssein mit ihm vernommen, dieses ganz Persönliche auf Du und Du, dieses Intime. Aber das ist, was er will. Und ich glaube, seine Sehnsucht ist da wesentlich größer wie unsere. Zum Glück. Heißt ja auch, kauft ohne Kaufpreis. Also du musst nicht vorweisen, jetzt bin ich aber mal richtig leidenschaftlich, ernsthaft dran. Das hält vielleicht ein Halten. Ich kann doch nicht mal dir begegnen, ohne dass du mir hilfst. Ohne dass du einen Weg schaffst. Das ist die Wahrheit. Selbst meine ganzen angelernten Prinzipien helfen mir in dem Fall nicht. Ich glaube, es ist gut, Prinzipien zu haben. Ich glaube, es ist gut, Systematik zu haben. Aber in der Begegnung können sie dich sogar hindern. Ich rede nicht von Strukturlosigkeit, ich rede auch nicht von äußeren Bedingungen. Ich rede von dem da drin. Nur, dass wir uns richtig verstehen. Gott will uns wachrütteln. Und wenn wir eine Reise vornehmen, sozusagen, er sagt ja von sich selber, Jesus sagt es, der Vater und ich werden kommen und Wohnung nehmen in euch. Also wo ist er denn? Im Himmel oder hier? Ist er entfernt oder ist er da? Stehst du hier auf deiner Position und Gott steht da drüben, jetzt musst du dir den Weg rein, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Nicht Christus irgendwo, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und du musst einen Weg laufen, um hinzukommen. Das Problem, und das, für das bist du und ich alleine zuständig, ist unser Herz. Sprüche 4, 23, mehr als alles andere auf der ganzen Welt, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Sprüche 4, 23, Messer. Wenn wir unser Herz nicht behüten, Gott behütet unser Herz nicht. Das ist jetzt eine krasse Aussage. Er schützt uns, aber unser Herz zu behüten, ist unsere Aufgabe. Das wird nicht mal Gott für dich übernehmen. Er lässt uns nie fallen, er verlässt uns nicht, er versäumt uns nicht, er ist an uns dran. Er sagt sogar, ich habe mal gegen dich, pass auf. Ne? Aber für dein Herz bist du als alles andere. Sondern sagt, du behütest dein Herz mehr als alles andere. Warum? Weil er weiß, dass das Leben daraus hervorspringt. Stell dir vor, in deinem Herzen ist der ganze Himmel inkludiert. In deinem Herzen ist Jesus der Vater und der Sohn. Alles ist da drin. Jesus der Vater und der Sohn. Jesus der Vater und der Heilige Geist. Alles wohnt in dir drin. Der komplette Himmel ist, hat Raum in dir, ist in dir. Also liegt das Problem nicht daran, dass Jesus nicht in dir wäre, sondern dass wir verlernt haben, den Zugang zu gehen ins Allerheiligste. Und er ist frei. Wir brauchen also wieder einen Weg, wie wir einen Weg finden in das Innerste unseres Herzens. Und ganz sicher auf diesem Weg wird es euch gehen wie mir. Werden so einige Müllberge rechts und links liegen. Mir ist alles gesagt, halt dich nicht am Müll auf. Halt dich nicht an dem auf, was nicht funktioniert, sondern konzentrier dich auf den Weg ins Herz, ins Allerheiligste. Du musst zu mir kommen und nicht zum Müll. Ist der Müll da? Ja. Soll er beseitigt werden? Ja. Ist es das Zentrum? Nein. Mach mal das letzte Bild bitte auf. So ein schönes Bild von Ernte. Ne? Die Wüste soll wieder blühen. Darum geht's. Und das ist, was Jesus zutiefst möchte. Er möchte, dass wir wieder aufblühen, damit, dass wir wieder aufatmen und dass wir kontinuierlich in dieser fruchtvollen Beziehung zu ihm sind. Darum geht's ihm. Und deswegen dieser Aufruf, ich schaffe Neues. Und wir denken immer, ja, dann kommt die Erweckung und der Geist bricht auf. Morgen. Wie willst du dich im Zerbruch verhalten? Wie wollt ihr euch als Gemeinde im Zerbruch verhalten? Anklagen, losschießen, hätte man besser machen können, selber machen, in die Hand nehmen, anpacken, loslassen, rausgehen, verschwinden, flüchten. Was ist unser Weg? Wir kennen alle die Wege von Geburt an. Und jeder hat so seine Systematik, wie er mit umgeht. Der eine kämpft und der andere haut ab. Was wäre der Weg Gottes für uns? Können wir es zulassen? Und ich weiß, das ist keine populäre Botschaft, die ich bringe, nicht seeker-friendly, aber ich glaube an der Zeit. Können wir es zulassen, dass Zerbruch, können wir Zerbruch zulassen, damit unser Herz wieder berührt wird? Damit der Papa wieder in die Tiefe mit uns gehen kann? Und er in der Stille und vielleicht in der wirklichen Stille. Und dann bleibst du sitzen. Vielleicht bleibst du sitzen wie ich und klagst erstmal an. Und vielleicht sitzt du und wartest einfach. Und irgendwas kommt zur Ruhe in dir. Ich weiß deinen Weg nicht. Ich habe dir nur meinen erzählt. Und der ist nicht zu Ende. Wenn du mal ein bisschen was geschmeckt hast von dem, was da in deinem Herzen eigentlich passiert in diesem Allerheiligsten, dann willst du immer mehr. Hast du einmal von diesem Wasser getrunken, wirst du abhängig, süchtig. Du trinkst was und es sättigt so gut, dass du immer mehr davon willst. Geht in die tiefsten Tiefen deines Seins. Weil Gott ist nicht interessiert an deiner Performance, an dem, was du machen kannst, sondern er ist interessiert an deinem Herzen. Eigentlich eine gute Botschaft, finde ich. Mich erleichtert es mittlerweile. Am Anfang nicht so, aber mich erleichtert es mittlerweile, dass ich spüre, oh, das ist ja Liebe dahinter. Der will ja mich. Der will ja mich. Und wenn es Passion nie mehr wieder gäbe, er will immer noch mich. Und wenn es mein Leben noch so sehr zerrädeln würde, er will immer noch mich. Und wenn ich krank werde, er will immer noch mich. Und wenn ich keine Kohle habe, er will immer noch mich. Und wenn ich Sachen falsch gemacht habe, er will immer noch mich. Ist es nicht verrückt? Also was für einen krassen Gott haben wir? Ist es nicht enorm, wie er sich... Wollen wir miteinander beten? Mehr habe ich gar nicht. Ich will euch nicht eine Lösung versprechen, sondern einen Weg. Vielleicht habt ihr auch gar kein Interesse mehr an Lösungen, weil die letzten 500 haben nicht funktioniert. Ein Weg, Jesus selber sagt es, ich bin der Weg. Das heißt, wir begeben uns nicht auf unseren Weg, sondern auf seinen Weg. Er ist Wahrheit, er ist Leben, Anfang, Ende, er ist alles in allem, immer, überall. Wollen wir heute Morgen das schaffen, unsere Herzen, soweit wir das können, im Moment zu öffnen, zu sagen, hier bin ich, bitte lieb mich, zeig mir deine Liebe. Das Zentralste, alles Beiwerk. Mehr oder weniger hilfreich. Das Zentrale im Evangelium ist, Papa liebt dich. Stimmt's? Was musst du mehr wissen? David sagt, was brauche ich Himmel und Erde, wenn ich dich habe? Du kannst mir das Blaue vom Himmel runter versprechen. Uninteressant. Komm, wir beten. Leg doch vielleicht, wenn du magst, und du sagst, es berührt mich, deine Hand aufs Herz. So rein symbolisch, und ich möchte einfach gern reingehen und beten, und der Mathis endet dann mit dem Lied. Wir überziehen ein bisschen, ich hoffe, das ist okay. Oh, Papa, hier sind wir. Hier sind wir mit unseren Stärken und Schwächen, unseren Fehlern und dem, was wir richtig gemacht haben, wo wir gut sind, wo wir schlecht sind. Hier sind wir. Verändert werden von dir. Wir ersehnen diese Metanoia, diese Buße. Wir ersehnen es, dass du unsere Gedanken und unser Herz veränderst. Und deswegen heute Morgen, wir wollen uns dir hinhalten. Mehr weiß ich gerade nicht, was wir tun sollen, als hinhalten. Hier bin ich, Papa. Kannst du mich bitte lieben heute Morgen? Und nicht nur heute Morgen, sondern mir einen Zugang schaffen, einen Weg schaffen. Du selber bist der Weg. Hilf mir, dass ich den Weg finde. Hilf mir, dass ich nicht in meine eigene Irre gehe und meinen eigenen Vorsätzen aufsitze. Berühre mich in der Tiefe, wie ich selber nicht kann. Auch dort, wo ich mich hilflos fühle, verloren. Du bist das Leben und das Zentrum, das alles in allem. Ich will eins mit dir sein. Ich bin verzweifelt danach, dass du redest. Ich bin verzweifelt danach, dass du mein Herz berührst in der Tiefe, wo ich schon lange nicht mehr hingucken kann. Oh Papa. Oh Papa. Und wir sind verzweifelt als Gemeinde, dass wir so sehr uns festgehalten haben an Äußerlichkeiten, an der Farbe an der Wand, bis hin zum Prediger, bis hin zum Lobpreisleiter, bis hin zum irgendwas, zum Raum, zur Gestaltung, zu irgendwas. Wir haben uns mehr aufgeregt über die Parkplätze als über unser eigenes Herz. Das tut uns leid. Wir haben es nicht. Wir wollen wieder dich lieben und verliebt sein wie am ersten Tag. Als du uns errettet hast, als du uns ergriffen hast, unser Leben berührt hast, wo wir gewusst haben, das ist es und nichts anderes. Führ uns zurück wieder zu dir. Und du warst nie weg, aber wir waren weg. Du hast dich nie entfernt, du hast uns nie verlassen. Du hast uns nicht verpasst. Und du warst die ganze Zeit da und wir haben es auch gespürt irgendwie. Und wir haben es gewusst irgendwie. Und wir haben dich nicht erlebt, in dem Maß, wie wir es hätten können. Jesus, wir glauben, dass jetzt eine Zeit ist, wo du erschütterst und wo du wackelst an unseren Systemen, dass wir nicht unsere Hoffnung auf Menschen und Systeme setzen, sondern auf dich. Aber ich brauche deine Hilfe. Ich kann das nicht alleine. Ich fühle mich nicht mehr in der Lage, Buße zu tun für irgendwas. Ich check gar nicht, wo ich anfangen muss. Hilf mir, Heiliger Geist, leite mich in alle Wahrheit. Red wieder zu meinem Herzen, wie Braut und Bräutigam miteinander reden. Und vielleicht sagst du, ich bin so, so durstig. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, diese Liebe. Dann trink von ihm heute Morgen. Er ist da, trink von ihm. Sagst du, ich weiß aber nicht wie. Dann sag's ihm, ich weiß nicht wie. Schaffen Zugang für mich zu meinem Herzen. Und ich will alles bewahren, was du mir gibst. Ich will es beschützen und behüten, diese Beziehung, diese kleinen Anfänge, diese feinen Pflänzchen, die da rausgucken. Ich will es nicht wieder vernachlässigen und zugucken, bis niedergetrampelt wird. Vielleicht kommt auch ein Zorn in dir hoch, das ist völlig okay. Wo du spürst, oh, ich kann das nicht mehr aushalten. Der zerriss die ganze Zeit. Diese Kluft, die sich auftut zwischen meinem Leben und dem, was in meinem Herzen ist. Ich bitte dich, kauf ein, ohne zu zahlen. Kauf aus der Gnade Gottes. Ich bitte dich, nimm Gold heraus und Essen und Milch und Lass es wieder zu, dass dein Herz berührt wird von dem, was sein Herz berührt. Dass dein Herz schmerzt wieder, das, was sein Herz schmerzt.